Der Saul ist schnell König geworden, der David weniger schnell. Er hat einen Haufen Ärger gehabt, bis er endlich König war. Und wir kommen jetzt zum Spoiler von Andreas vom letzten Mal. Er hat sich ja schon verraten, der David wird tatsächlich König. Also nicht heute, aber ja. Er ist schon lange vorbei. Aber er wird tatsächlich König. Und wir wollen miteinander jetzt einfach den Anfang von seinem Königtum anschauen. Und wie er König geworden ist in diesem Sinne. Wir wollen zusammen anschauen, 2. Samuel 1 und 2. Und schauen, was dort so interessant passiert. Wie es kommt, dass er nachdem er jetzt das letzte Mal, wo wir Saul David hatten, die Zeit gerettet hat, alles zurückerobert hat, und jetzt mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen 600 Mann dort in Ziklag am Hausen ist. 2 Tage. Und am 3. Tag passiert Folgendes. 2. Samuel 1,1. Nach dem Tode Sauls, das war ja genau parallel, währenddem er Ziklag befreit hat, währenddem er Ziklag befreit hat, ist es so gewesen, dass Saul gegen Philister gekämpft hat und gestorben ist. Das haben wir, als wir den Saul angeschaut haben, das war sein Ende. Er plus 3 Söhne sterben. Der 4. nicht. Der kommt uns dann noch vor. Und jetzt ist es so, eben, genau jetzt die Situation parallel. Ziklag befreit von David und andererseits die Schlacht der Saul gestorben bei den Philister. Nach dem Tode Sauls, als David aus der Schlacht gegen Amalek zurückgekommen war und 2 Tage in Ziklag geblieben war, siehe, da kam am 3. Tage ein Mann aus dem Lager Sauls mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. David sprach zu ihm, wo kommst du her? Er sprach zu ihm, aus dem Lager Israels bin ich entronnen. David sprach zu ihm, sage mir, wie steht es? Er sprach, das Volk ist geflohen aus der Schlacht. Und es sind viele vom Volk gefallen und tot, dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan. David sprach den jungen Mann, der ihm sagte, woher weißt du das, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm das sagte, sprach, ich kam von ungefähr aufs gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß und die Wagen und Reiter jagten hinter ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich und ich sprach, hier bin ich. Er sprach zu mir, wer bist du? Ich sprach zu ihm, ich bin Amalekiter und er sprach zu mir, tritt herzu, zu mir und töte mich, denn mir wird schwarz vor Augen, aber mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht leben könnte nach seinem Fall. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und das Armgeschmiede von seinem Arm und habe es hergebracht zu dir, meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider, zerriss sie und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Und sie hielten die Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Und David sprach zu dem jungen Mann, der es ihm angesagt hatte, wo bist du her? Er sprach, ich bin ein Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. David sprach zu ihm, wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand aufzustrecken, den Gesalbten des Herrn zu verderben. Und David rief einen seiner Männer und sprach, komm her und schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du gesagt hast, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Und David sang dies Klagelied über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man sollte die Judäer, das der Bogenlied lehren, siehe, steht geschrieben im Buch des Redlichen. Und das Buch, das Lied, tue ich jetzt nicht vorlesen, das dürft ihr gerne noch nachlesen. Und das ist der erste Teil der Situation, wo der David informiert wird über den Tod von Saul. Er hat es ja noch nicht gewusst. Er war ja nicht dabei gewesen, weil die anderen Philisterhäuptlinge haben Schwierigkeiten gehabt mit ihm und gesagt, du kommst nicht mit. Du könntest ja dem Saul den grössten Gefallen tun, wenn du von hinten her schlussendlich uns angreifst und dann zum Sieg für Israel wirst. Also kommst du nicht mit. Und wir haben gesagt, das war eine mehrfache Rettung gewesen. Für David, schlussendlich auch, weil er in der Ziklage in dieser Zeit können zurückerobern. Er hat sich nicht versündigt, er hat sich nicht schlechter Ruf gemacht, er hat auch sonst geschaut, dass er einen sauberen Weg läuft und hat irgendwo nicht müssen zwiespältig unterwegs sein. Also positiv. Und darum hat er es nicht gewusst. Und jetzt kommt die Situation, dass jetzt der Amalekiter kommt und ihm Bescheid gibt, was passiert. Und darüber werden wir sicher noch ein paar weitere Gedanken austauschen nachher. Ich möchte bewusst noch den zweiten Teil von dieser Geschichte lesen und zusammen mit anschauen. Und nachher denke ich, nein, das ist viel zu lang. Wenn ich das lese, dann schlafen wir alle ein. Also, ich lese noch einen Teil und den Rest werden wir dann erzählen, während wir dann sonst erzählen, was wir für Gedanken haben. Und so trauern sie. Und nachher. Nachher kommt die Situation, dass jetzt Israel ohne König ist. Und was macht jetzt der David? Danach befragte David den Herrn und sprach. Das ist ja das, was mich so sensationell tücht an diesem David. Er ist berufen und gesalbt als König. Aber was macht er? Er fragt den Herrn, soll ich hinauf in eine Stadt Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach nach Hebron. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreiterin, und Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten von Hebron. Und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesh in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu den Männern von Jabesh in Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan und ihn begraben habt. So tun nun der Herr an euch Barmherzigkeit und Treue und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. So seien nun eure Hände stark und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot und mich hat der Haus Juda über sich zum König gesalbt. Abner aber, des Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Ischboschet, den Sohn Sauls, und führte ihn nach Manaim und machte ihn dort zum König über Gilead, Asser, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Ischboschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde, über Israel und regierte 2 Jahre. Aber das Haus Juda hielt es mit David, die Zeit aber, die David König war, zu Hebron, über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Das ist die Situation. Und nachher kommt der Krieg, dann schauen wir mal, wie das wir kommen. Aber jetzt sollten wir mit euch ein paar Gedanken teilen, einfach über die Situation, wie es dort jetzt war, wie der Saul stirbt, wie David reagiert, wie der David nach König wird.
Gut, heute wird der David tatsächlich König. Mit uns manchmal ist es wie eine Action-Serie, das Ganze. Es hat relativ viel Tote in unseren Predigten. Heute kommen auch wieder recht viel um. Ja. Genau. Aber der David wird endlich König. Aber einfach über Juda. Nur über einen Stamm. Ja, der David war kein vollkommener Mann. Der David hat seine Schwächen gehabt, wie wir alle auch. Aber gleich hat Gott eine höhere Meinung von dem David gehabt. Ein Mann nach seinem Herz. Und heute in dieser Geschichte möchte ich noch ein bisschen mehr darauf schauen, warum ist der David ein Mann nach Gottes Herz gewesen. Ich glaube wirklich, er hat einfach so ganz einen feinen geistlichen Charakter gehabt. Und in dieser Geschichte heute sehen wir wieder einmal mehr seinen Umgang mit Gott. Sein Umgang mit den Menschen. Und ich möchte wirklich heranschauen, damit wir mehr Frauen und Männer nach dem Herz Gottes werden können. Was hat es denn ausgemacht? Was war der Unterschied zwischen Saul und David? Und wo können wir in unserem Leben diesen Unterschied setzen? Dass wir Männer und Frauen nach dem Herz Gottes werden können. Also die Situation war so gewesen. Der David hat die Amalekiter geschlagen, die ganze Zeit lang wieder zurückgebracht. Alle Frauen, alle Kinder, alles zusammen wieder zurück. Sie waren 2 Tage da gewesen und dann kommt der Mann mit verrissenen Kleidern und Erde auf dem Kopf. Und kommt her, huldigt sich, steht vor dem David und dann erzählt er ein Gemisch von Tatsachen und Logine. Das ist wichtig. Der Mann hat nicht erzählt, wie es wirklich war. Er hat den Saul gar nicht umgebracht. Wir müssen vorher lesen, dort steht genau, wie die Situation war. Das war der Waffenträger. Er hat irgendetwas erzählt. Er hat auch einfach erzählt, dass der Saul und der Jonathan gestorben ist. Sehr wahrscheinlich hat er gedacht, das interessiert David nur. Die anderen Brüder von Jonathan sind auch noch gestorben. Das erzählt er gar nicht. Entweder weiss er nicht alles, oder er erzählt einfach so, wie er denkt, dass es ihm David gefällt. Ich glaube, der Mann verspricht sich ein bisschen etwas hinten dran. Er denkt sicher, er wird mega traurig sein, als der Jonathan gestorben ist. Und er rechnet damit, er stellt sich eigentlich auch als Mörder vom Saul vor. Er rechnet auch damit, dass das mega gut ankommt. Weil der Saul war der Erzfeind von David. Er war jetzt manches Jahr auf der Flucht. Er hat ihn mehrmals probiert umzubringen. Und er denkt, der Saul hat jetzt der David hat jetzt mega Freude, dass der Saul gestorben ist. Und dort rechnet er mit einem gewöhnlichen Mann. Aber der David ist eben kein gewöhnlicher Mann. Und im 11 und 12 heisst es nachher, was passiert. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend. Und Saul und seinen Sohn Jonathan um das Volk des Herrn, um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Und dort ist die Rechnung von dem Amalekiter erst mal nicht aufgegangen. Entgegen von den Erwartungen hat der David angefangen zu trauern. Und wieso hat der David dort so anders reagiert? Wieso ist er traurig gewesen, als der Saul gestorben ist? Im 14,16 heisst es, David sprach zu ihm, wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten? Und David rief einen seiner Leute und sprach, komm her und schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Das hat der Mann nicht erwartet. Und für David war der Saul einfach kein gewöhnlicher Mann. Für David war der Saul immer und zu jeder Zeit ein Gesalbter vom Herrn. Das hat sich nicht geändert. Egal, wie er sich verhalten hat. Er war der Gesalbte vom Herrn. Der David war eingeordnet und der David war untergeordnet. Bis am Schluss. Und er hat ihn nie gezogen. Er hat nicht zuletzt gedacht, endlich. Nichts. Sein Herz war so rein. Der David hat Gott gern gehabt und hat Gott respektiert und hat respektiert, wer Gott gesalbt hat und wer Gott eingesetzt hat. Und jetzt habe ich gemerkt, wir können lernen, Menschen zu sein, die Gott von Herzen gern haben und die von Gott ausgehend anfangen zu denken und handeln. Aus dieser Richtung von Gott anfangen zu denken und handeln. Und nicht einfach für unser Leben. Und jetzt war die Trauer. Und was hat der David nach dieser Trauer gemacht? Im 2,1 heisst es, bald danach fragte David den Herrn und sprach, soll ich hinauf in eine Stätte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach nach Hebron. Der Saul war da. Es hat keinen König mitgegeben. Der David hat gewusst, ich bin der Gesalbte. Der Samuel persönlich hat mich gesalbt. Problemlos hat der David sich jetzt zum Herrscher über alle Stämme können krönen. Aber stattdessen hat er sich an Herr gewendet und hat gefragt, was soll ich machen? Er hat nicht gesagt, darf ich jetzt endlich König werden. Er hat nicht gesagt, hey, 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 das ist jetzt lang gegangen, bis der Saul da war und ich endlich kann noch rutschen. Sondern der David hat nur gefragt, woher soll ich gehen. Und dann hat er gesagt, der Herr eben rauf nach Juda. Und dann hat er sich ja können das schönste Plätzchen von Juda aussuchen. Hey, wo ist es schön? Noch? Keine Ahnung, noch Seele, noch das Bergli. Wo ist da der schönste Fleck dort oben? Und dann hat er den Herrn noch einmal gefragt, woher soll ich gehen? Nach Hebron. Also ist er nach Hebron gegangen. Der David war frei von den Gedanken, Thron und Krone. Ich merke, wie für das war er doch jetzt schon so manches Jahr unterwegs gewesen. Thron und Krone. Erfolg und Macht. Und der David hat nicht so getickt. Er hat einfach gefragt, hier soll ich raufgehen und woher soll ich gehen? Er hat den Plan von Gott wissen. Dann habe ich mich schon gefragt, an was orientiere ich mich? Wo und wie fest will ich wirklich den Plan von Gott in meinem Leben wissen? oder will ich lieber ein bisschen meine eigene Freiheit? Frage ich Gott, bis ich den Plan wirklich verstehe? Oder sage ich, interpretiere ich irgendetwas? Der David hat nachher gefragt, soll ich gehen? Woher soll ich genau gehen? Gut, jetzt ist der David in dem Hebron. Und was passiert da? 2. Samuel 2,4. Und die Männer Judas kamen und salten dort David zum König über das Haus Juda. David ist nur König geworden über den Stamm Juda. Und wie ist er König geworden? Er hat nicht zielstrebig nach der Krone geeifert. Er hat auch nicht Konkurrenz erbarmungslos ausgestaltet. Er hat nicht Lug und Trug gebraucht, sondern hat einfach beständig gelaufen, ausgeharrt und immer wieder Gott gefragt, was soll ich machen? Woher soll ich gehen? Gottes Wille war so wichtig für David. Und der Herr hat ihn gesegnet. Wir haben nachher den Vers aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Der David hat das wirklich gemacht. Er hat nicht seine Interessen vordran gestellt. Hey, König zu werden, das war wirklich etwas. Das war Erfolg und Macht pur. Und er hat gewusst, ich bin gesalbt für das. Er hat gewusst, ich kann das. Er hat gewusst, ich werde das. Aber er hat das nicht über den Willen vom Herrn gestellt. Er hat immer wieder den Herrn gefragt, trachtet zuerst nach meinem Reich und es wird euch alles andere zufallen. Und der Vers erzählt heute noch. Wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, wird uns so viel zufallen. Überleg dir mal, was ist das Oberste in deinem Leben? Deine Arbeitsstelle? Der Erfolg? Macht? Deine Familie? Deine Kinder, dein Haus, deine Persönlichkeit, dein Charakter. Und ja, wenn wir das überlegen, wenn wir zuerst nach dem Herd trachten, schützt uns das vor ganz vielem. Es schützt uns, dass uns die Arbeit nicht aussaugt. Es kann uns sogar von einem Burnout schützen, wenn wir zuerst das Reich Gottes haben. Wenn wir es über unseren Kindern haben, hilft es bei Kindererziehung. Es ist nicht gesund für ein Kind, wenn es immer an erster Stelle kommt. Es ist nicht gesund für ein Kind, wenn es einfach alles haben kann. Es ist gesund für ein Kind, zu merken, da sind noch andere Prioritäten im Leben. Es ist nicht gesund, wenn Erfolg und Macht mir so wichtig ist. Wenn ich das zuoberst habe, mein Erfolg, meine Macht, wenn es nicht klappt, gehe ich in ein grosses Minderwertigkeitsloch hier. Das Trachten zuerst nach Gottes Reich bringt so viel Segen in dein und in mein Leben hier. Es macht uns viel ausgewogener, es macht uns viel gesünder, es macht etwas mit uns Menschen. Und genau das war beim David. Er hat zuerst nach Gottes Plan gefragt und hat ihn nicht einfach durchgedrückt. Der Saul ist so manchmal in Hammer gelaufen, jetzt müssen wir kriegen und hat verloren. Und erst wenn ihm alles davon geschwommen ist, hat er gesagt, was hat euch der Herr gedacht? Wenn es schon zu spät war. Und hier hat David jeden Schritt. Es ist logisch, wenn er zuerst bei den Philisterinnen war, sie haben keinen König mehr, jetzt muss ich rüber. Aber er ist nicht einfach losgesprungen. Er hat zuerst den Herr gefragt, soll ich gehen? Da hat der Herr gesagt, ja, da hat es ihm noch nicht gelegt, gesagt, woher soll ich genau gehen? Er wollte genau wissen, wo ist mein Platz? Was soll ich jetzt machen? Er ist nicht einfach kopflos drauf losgegangen. Und ich glaube, das macht der David nach einem Mann, nach dem Herz Gottes. Das feine geistliche Gespür. Und was war im David seine erste Amtshandlung gewesen? David ist König geworden. Manchmal machen die Könige, wenn sie jetzt König werden, eine grosse Parade. Er konnte gerade Pläne für ein Schloss rauslassen. Er konnte gerade ein Gemälde herstellen von sich selber. Er konnte gerade die Steuern mal gut tun, dass es sicher ein schönes Haus gibt für ihn. Er konnte gerade mal irgendjemanden verurteilen. Der, der ihm sowieso schon lange auf die Nerven gegangen ist. Was auch immer. Was war seine erste Amtshandlung gewesen? Und zwar hat der Jabesch ein Lob gemacht dass sie der Saul sich um Saul gekümmert haben. Die sind dann geholt auf dem Schlachtfeld und haben ihn heimgenommen und haben ihn zu Ehren beerdigt. Wisst ihr noch, wer Jabesch war? Ich bin nachher noch einmal nachlesen. Jabesch, wo der Saul König geworden ist, sind die bedrängt worden von den Philister und er ist sie retten. Das war eigentlich sein erster Erfolg. Im Saul sein erster Kriegserfolg war, das Jabesch rauszuretten. Und das Jabesch war im Saul bis heute dankbar. Die haben sich dort eingesetzt. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Nachsatz. Das finde ich super gut. Der Punkt ist der, dort ist er noch, der Saul noch auf dem richtigen Weg gelaufen. Dort war er noch gehorsam gewesen. Und das ist geblieben.
Aber rein theoretisch haben die immer noch im Saul seinen Rücken gestärkt. Der David hätte verrückt sein auf sie. Genau die jetzt können auch sagen, ihr habt noch den Saul beerdigt. Jetzt glaubt ihr gerade dran. Und das hat er nie gemacht, der David. Er ist noch dort eingeordnet geblieben. Der Saul ist ein Gesalbter vom Herrn und er bleibt. Er ist gegangen und hat das Jabesch gesegnet und hat ihnen Gutes zugesprochen für das, was sie gemacht haben. Er hat gesegnet statt geflucht. Und das war auch ein Punkt von David. Spürt ihr ein bisschen die Finesse? Wie schnell nimmt sie es rein? Wie schnell kommen wir in ein Gnoschen mit Menschen? Wenn es nicht ganz so läuft, wie wir wollen. Wenn Autoritäten irgendetwas sagen. Wie schnell warten wir den Schlupf ab, wo wir rein können? Passiert ist das oder passiert es nicht? Im David ist es nicht passiert. Der ist hinter dem Saul stehen geblieben und hat dem die Ehre gegeben bis zu allerletzt. Und die, die Saul geirrt haben, hat er auch geirrt. Und dann der Abner. Das ist noch interessant. Der Joab war ja im Davids Feldhauptmann. Und das ist vom Isai, vom Davids Vater, die Schwester, der Sohn, also sein Cousin.
Sein Neffe.
Sein Neffe, genau. Ja. Nein, sein Cousin.
Nee, der Joab Zeruja ist die Schwester von David.
Genau, und der Joab ist der Cousin von David.
Nein, der Kind von Frost. Du hast David, Zeruja sind nebeneinander gewesen und unten dran.
Ah, Zeruja ist im David,
David seine Schwester, nicht im Isai. Nein, aber ich musste nachschauen. Ich habe so falsch gehabt. Okay. Zeruja ist die Schwester von David.
Gut.
Ja, ich gestern noch dreimal den Plan angeschaut, dass ich endlich die richtige Reihenfolge hatte, weil die Zeruja die kommt immer wieder vor, die Joab auch noch manchmal.
Mit dem Joab, mit dem Abishai und dem Asael. Drei Brüder, die auch im Krieg nicht wollen wissen, wie manche die umgebracht haben.
Mm-mm. Das ist richtig ganz viel.
Mm-hmm. Eben darum sage ich, es ist wirklich eine Action-Serie. Und der Abner war der Cousin von Saul. Oder auch der Neffe? Oder,
nein, ich glaube, das stimmt. Ja, das ist so. Ja, der Ner war der Bruder vom Kisch. Ja, das ist,
Ner und Kisch waren Brüder, ja. Saul und Abner waren Cousin. Genau. Und der Abner hat, nachher, wenn man weiterliest, der ist Boschet zum König gemacht über alle anderen. Trotzdem, dass der Abner gewusst hat um einen Herrn Plan und er hat gewusst, dass der David wird König werden über Israel. Das sagt er 1-2 Kapitel selber später. Er hat alles gewusst. Der gewusst um Prophetien, der gewusst, das wird kommen. Und gleich hat er den Ischboschet zum König gemacht. Der Ischboschet, würde sagen, war eigentlich ein ängstlicher, scheuer Mann. Ein bisschen ein Weichei. Aber er ist König geworden. Genau. Dann ist der Abner mit seinen Leuten aufgezogen gegen David. Und das, also so Zeug, wenn ich so Sachen lese, denke ich schon, 12 gegen 12, jeder hat den anderen umgebracht. Die zwei haben das Gefühl, dass sie lassen die jungen Männer kriegen gegeneinander. So Sachen, das verstehe ich aber schon nicht ganz.
Da sage ich auch noch etwas dazu.
Genau. Und dann ist das weitergegangen. Auf jeden Fall sind die 24 Männer gestorben. Und nachher hat der David 19 Männer verloren, der Abner 360. Also ist recht ungleich gsi. Im David, seine Männer, haben kämpfen. Das hat er nicht gelernt. Die waren gut im Kampf. Er hatte zwar 600 Nashörner dabei, aber irgendwie hat es der David hergebracht, etwas zu machen aus denen. Ja. Mit diesen verschuldeten, wisst ihr noch, verschuldeten Leuten, verbitterten Herz. Er hat die zu Kriegsmannen aus. Das zeigt auch etwas über den David. Er hat sich nicht müssen die Elite aussuchen, sondern er hat genommen, was er hatte und hat die ausgebildet. Das ist auch eine Qualität, die der Mann hatte. Also 360 auf dem Abner seiner Seite, 19 auf dem David seiner Seite. Der Abner ist gegangen und der Asael, anscheinend ein mega schneller Läufer gewesen, ist hinten nachher gesprungen. Ist beim Abner nebendran gesprungen, der hat wahnsinnig schnell springen. Der Abner hat zu ihm gesagt, lach ab von mir. Gang, nimm irgendeine Waffe, mach was du willst, gang weg von mir. Der Asael hat nicht gehört, ist weitergesprungen. Der Abner sagt es noch einmal. Ich habe ein Problem mit deinem Bruder. Wenn du jetzt nicht gehst, die haben ihn gekannt. Die haben gewusst, es sind die zwei Kriegsgurgel schlechthin gewesen. Der Joab und der Abner. Und er hat ihm noch einmal gesagt, Asael, gang. Liebe Leute, hört. Hört, auch wenn ihr unter Druck seid, irgendwo. Der Asael hat nicht gehört. Der Abner hat den Speer übergenommen und hat gerade dadurch gestochen. Der Asael war auf der Stelle tot. Und letztendlich hat diese Tat allen drei Männern das Leben gekostet. Der Abner hat den Asael umgebracht. Der Joab viel später, nicht gerade dann, hat sich gerecht am Abner, hat den umgebracht. Und der David hat gesagt, als er gegangen ist und der Salomon König geworden ist, du musst das unschuldige Blut wieder gut machen, das dir geflossen ist. Oder Joab hat den Abner unschuldig umgebracht. Und der Salomon hat nachher den Joab umgebracht wegen dem. Das war es nicht hören mit grossem Kollateralschaden. Der Asael hat den hören sollen. Und er hat nicht. Hören ist eine hohe, hohe Lebensqualität. Dünnt hören. Genau, der Abner ist gegangen, die Leute sind beim Asael stehen geblieben, der Joab und der Abishai sind dem Abner hinten nach. Und nachher sagt der Abner, hey, komm, wir kriegen doch nicht mehr Jungs, Blut fliesst, ist der ganze Tag, sind etwa, weiss nicht, etwa 400 junge Männer umgekommen, jetzt am Abend kommt es im Abner tatsächlich in Sinn, komm, wir sind ja Brüder, der eine bringt den anderen um, wir hören doch auf, und der sagt der Joab zu Recht, hättest du das heute Morgen gesagt? Also manchmal frage ich mich schon so, was der Mensch für ein... Ja, hättest du das heute Morgen gesagt, das hätten wir heute Morgen schon machen können. Aber der Joab hat eingehängt. Nicht ganz. Er hat sich später gerecht. Aber er hat eingehängt. Der Abner ist heim, ist die ganze Nacht noch geritten, bis er daheim war. Der Joab hat umgekehrt und ist heimgegangen. Noch einer? Heisst es, einfach noch Vorspann fürs nächste Mal, das ist für mich so der Abschied. Und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Im 3.1 ist das. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Im Herr sein Plan kommt. Aber es braucht manchmal viel Geduld und viel Zeit.
Genau, so mal ein paar spannende Gedanken von meiner Frau zu dieser Thematik und ich möchte jetzt noch ein paar Punkte zu dieser Geschichte mit euch teilen. Gewisse Sachen sind logischerweise überlappend, gewisse andere Details. Ich schaue gerne noch ein paar so Details noch anschauen, die mir euch aufgefallen sind. Es sind mir auch ein paar Details aufgefallen in dieser Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und ich fange wieder zuvor, vorne an. Wir haben noch viel Zeit. Wir haben kein Zeugnis gehabt. Pech gehabt für euch. Nein, die Situation... Wir haben die Geschichte gelesen, der Anfang, wie David informiert wird von diesem Mann. Und dort drinnen, wie hat die zentralen Elemente genannt, wie das aussieht mit dem Amalekiter. Der Mann, sehr wahrscheinlich, darf man nicht vergessen, wir reden vom Amalekiter. He? Was sind Amalekiter? Grundfinden vom Volk Israel. Immer Ärger gehabt. Zicklag, die Amalekiter haben es eingenommen, der David hat noch aufs Bett gegeben, immer wieder ein Gestürm mit denen. Und das ist so ein Rottenvolk, das immer wieder plündert hat. Und ich habe Kommentar gelesen, das hat jetzt extrem gut gepasst, einfach um den Hintergrund von dieser Person darzustellen, das könnte auch ein Schlachtfeldplünderer gewesen sein. Was mich absolut Sinn. Einer von dieser Gegend, die war in dieser Gegend gewesen, und die hat gewartet, bis es gekriegt hat, bis es Ruhe war. Und nachher sind sie gegangen, das Schlachtfeld plündern und haben mitgenommen, was sie können. Und da ist natürlich die Krone und das Armband absolut eine Trophäe gewesen. Weil es ist ja interessant, am nächsten Morgen kommen ja die Philister und finden den Saul und Jonathan und sie hängen sie dann an der Stadtmauer auf. Und dort nehmen die Abeschiter sie oben ab und begraben sie nachher. Und so am Saul seinen Sohn Ehr, nachdem sie so schlecht behandelt worden sind von den Philister, oder? Und der war einfach vorher der, und der muss ja sehr, sehr gleich der sein. Sonst hat er die Krone garantiert nicht bekommen. Und die Philister sind dann gekommen, alles zusammengenommen, hat den König gefunden. Also ist der sehr wahrscheinlich irgendwo am Lauren gewesen, hat gewartet, bis es halb Fischer war und alle aufhören zu schlagen, ist er gegangen, das Zeug geholt. Und hat genau das, was mir gesagt hat, okay, das ist jetzt aber etwas, was ich unbedingt um David zu bringen, oder? Andreas, ich habe eine Karte geschickt heute Morgen. Könntest du die vielleicht mal einblenden? Auf die kommen dann noch. Einfach, vielleicht mal schnell. Schnell gegangen, hervorglänzend. Also. Die hatten geschlägelt. Und zwar hatten sie die Schlacht gehabt. Gebirge Gilboa, das ist da irgendwo zwischen innen, auf der rechten, ein bisschen rechts von Gibeon und so weiter, nicht genau dort, wo sie waren, dort innen ist das gewesen, wo sie geschlägelt haben, also der Kampf ging. Und dann ist der auf Ziklag über, und Ziklag ist relativ weit innen. Ich muss auch drehen, Entschuldigung, ich kann sagen. Das ist der Unger. Und daher hat er müssen, von innen, hat er müssen da übersäckeln. Hat also eine Zeit gehabt, darum ist der erst ein paar Tage später über die Besäckung gekommen und hat das auf Ziklag um David die Krone gebracht. Weil er denkt, genau, wie man gesagt hat, je nachdem kommt es gut an, hat sich natürlich sicher eine gute Geschichte überlegt. Und das ist völlig in die Hose, weil der David eben nicht ein Standardmensch war. Und mir hat das so gut beschrieben, wie der David einfach anders war. Oder? Und was mich interessant dünkt, irgendwo hat er schon ein bisschen interessante Gedanken gehabt, auch mal in Kitten zwei Sachen. Zuerst war es, das heisst dort, Vers 2 heisst, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. Und im Vers 10 heisst es, habe es gehergebracht zu dir, meinem Herrn. Der hat offensichtlich nicht nur gewusst, dass der David irgendeiner war, Kriegsheld war, sondern dass der mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit irgendwo einmal ein grosser werden sollte. Und sich dort auch etwas Gutes tun. Und das ist ihm eben nicht gelungen, weil der David wirklich ein Mann ist, der nach den Prinzipien vom Reich Gottes gelebt hat. Und er hat den Gesalbten geehrt. Obschon, das ist schon interessant, er hat ihm das gesagt, das zweite Mal, hat es dem Abishai gesagt, Abishai, einmal mehr, bevor der Abishai gar nicht in Ruhe geholt hat. Er hat gesagt, ich lege die Hand nicht an Gesalbten, aber es kann sein, dass er in einem Krieg umkommt. Und genau so ist es passiert. Genau so ist es passiert, er ist im Krieg, kurz darauf ab, nachher ist er im Krieg umgekommen. Warum bringt er diesen Boten um? Er hat einfach gemerkt, und das ist wie das andere, ich glaube, das hat wieder in dem feinen Gespür, was mir gesagt hat, er hat gemerkt, dass einfach etwas nicht stimmt bei diesem Mann. Und es ist ja so, dass es nicht gestimmt hat, weil der Saul hat Selbstmord gemacht, und der Waffenträger auch, und seine Söhne sind umgebracht worden. Von dem her sind die anders gestorben, als der Amalekiter erzählt hat. Der hat gelogen und hat sich auch entsprechend eben bewusst in seiner Geschichte so verhalten, wie er als einer, der mit diesem Ritter unterwegs ist, nicht da verhalten, kann sich nicht am König rächen. Und diese zwei Elemente hat dazu geführt, dass der David gesagt hat, du hast eine Blutschuld, die soll auf dich kommen und ihn totschlagen. Kleiner Vorgriff zu dem, was auch nächstes Mal kommt. Das ist etwas, was ganz kurz darauf wieder passiert. Also kurz falsch, kurz darauf, 7,5 Jahre später. Ist nicht so kurz darauf. Ja, wichtig, dass ihr ein bisschen merkt, es geht manchmal langsam in ein Kapitel. He? Die Situation ist die, dass zwei Benjaminiter der Ischbosheth jetzt totschlagen. Sie möcheln richtig hinterrücks auf dem Bett, während man schlaft. Und was macht er dafür mit diesen Boten, die wieder das gleiche Gefühl haben, genau wie der Mann, und sagt, und kommt, hey, weisst du was? Es kann nicht sein, dass dir ein gerechter Mann so umbringt und schlägt seine Augen zu Tod. Es geht einfach nicht im Prinzip von David, dass man ungerechtes Blut vergießt und das nicht gerecht wird. Ich werde sicher noch einiges darüber sagen, wie es aussieht mit dem Joab. Nicht heute, aber das nächste Mal. Weil der den Abner umgebracht hat. Das ist etwas, was nicht gestimmt hat. Ja. Das schauen wir dann an. Da hat es ein paar spezielle Hintergründe, die ganz wichtig sind, die ich ganz spannend finde. Und wenn wir das ein bisschen erleuchten, macht das auch absolut Sinn, dass er ihn nicht gerade umgebracht hat. Das einfach als kleine Vorschau. Und so macht der David Ordnung. Er macht grundsätzlich Ordnung und sagt, es kann nicht sein, dass wir irgendwie gemischelt laufen, sondern wir machen es so, wie es der Herr sagt. Wir vergreifen uns nicht am Gesalbten vom Herrn. egal auf welche Art und Weise, das ist nicht in Ordnung. Und das muss geordnet werden. Und darum sterben die drei Männer, heute einen, nächstes Mal zwei, wegen dem, weil sie nicht richtig, weil sie einfach die Prinzipien nicht respektieren und die Prinzipien und das Reich Gottes ist David einfach zuvorderst gewesen. Und darum hat er auch können. Darum hat er auch können warten. Weil gerade der letzte Vers, den wir vorgelesen haben, will ich sicher noch kurz auf die Eingehen. Hey, es ist nachher 7,5 Jahre gegangen. Hä? 7,5 Jahre ist es gegangen, bis es schlussendlich über ganz Israel König war. Das ist ein langer Kampf. Nachdem er vorher 16 Jahre lang davon gesäckelt ist. Ey, ist unglaublich, wenn man das überlegt. Gut Ding will Weile haben. Ich weiß nicht, ob Weile bei euch 23 Jahre sind. Einfach nur so ein kleiner Hinweis. Es geht meistens viel länger, als wir denken. Warum das? Ich glaube, es hat mit der persönlichen Schulung zu tun, die nötig ist, dass man dort herkommt, wo nicht die Aufgabe ist. All das, was der David durchgemacht hat, hat er schlussendlich dort hergebracht, dass er wirklich König über Israel sein konnte. Jetzt ist er einfach König über Juda und tut das auch nicht überheben, sondern er sagt auch, der Jabeschiter, ich bin König über Juda. Finde ich interessant, dass er wieder formuliert, das ist für mich ein spannendes Detail im Kapitel 2 nachher. Oder? Und so fängt er sein Königtum an. Und sein Königtum fängt an mit danach befragt David den Herrn. Und das ist, was der Jerry gut gesagt, das Video betonte. Ich finde das ganz, ganz spannend beim David. Alles, was der David gemacht hat, hat er mit angefangen, danach befragt David den Herrn. Wir haben im letzten Leiterkreis zum Thema Fragen und Reifen von Persönlichkeit ein bisschen diskutiert. Kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn. Wir merken, wenn wir unsere Klammer auftun, die mir wichtig ist, für unsere persönliche Entwicklung. Als Menschen, wenn wir mit dem Reich Gottes konfrontiert werden und ins Reich Gottes hineinkommen, dann ist es so, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, dann sind wir am Anfang hungrige, junge Gläubige, die ganz viele Fragen haben. Das ist super. Über alles, über mich, über meine Persönlichkeit, über den Herrn, über Gott, über den Heiligen Geist, über was auch immer. Mega, mega, mega viele Fragen. Das ist super, mega gut, das ist sensationell. Und dann irgendwann hört das mit den Fragen auf. Warum das? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir irgendwann das Gefühl haben, dass wir eine Art gewisse Reife erreicht haben und gewisse Sachen schon wissen. Oder? Und dann, von dann an, fragen wir nicht mehr. Und das ist ein Fehler. Das ist ein kategorischer Fehler. Und wenn wir in der Persönlichkeit eine gewisse Reife entwickelt haben, merken wir, oh, ich könnte ja noch viel mehr lernen. Und dann fangen wir wieder an zu fragen. Für mich ist Fragen stellen ein Zeichen von einem guten geistlichen Zustand, sonst stellst du immer nur Fragen über dich selber. Der David stellt nicht Fragen über sich selber hier. Der David stellt Fragen über einen Weg, den er laufen soll. Was dran ist in seinem Auftrag für einen Herr. Und ich glaube, und das ist für jeden Menschen, der Jesus Christus kennt, ist es so, jeder Mensch, der Jesus Christus kennt, hat einen Auftrag vom Herrn. Jeder. Unterschiedlich gross. Und so unterschiedlich sind die Aufträge. Aber zu jedem Auftrag, wenn wir den wahrnehmen wollen, gehört Fragen stellen. Und für mich ist Fragen stellen über das, was der Herr mit dem machen will, ein Zeichen von Reife. Und viele Leute, viele Gläubige, haben Monate bis Jahrzehnte, wo sie keine Fragen mehr stellen. Und das ist wasted time. Absolut vergeudete Zeit. Wir kommen nicht vorwärts im Reich Gottes. Mit unserem Leben wollen wir nicht fragen. Der David ist ein sensationelles Beispiel für einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und das zeichnet ihn aus. Fragen, 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 Fragen. Die werden es sehen. Er wird weiter fragen, die nächsten 40 Jahre als König, was der Herr soll machen. Und einmal fragt er nicht, es geht voll in die Hose. Und dann macht er etwas und er sollte, und es geht noch viel mehr in die Hose. Aber der, der ihn fragt, ob in seinen Kämpfen, gewinnt er immer. Und ich bin jetzt ganz böse mit euch oder mit uns. Ich glaube, die meisten von uns sind relativ weit weg von David im Herz. Warum sollten wir den nicht fragen? Es ist mir extrem wichtig, Leute. Es ist mir extrem wichtig, wenn wir vorwärts kommen wollen, fragen wir den Herr. Weil sonst kommt ihr nie her. Glaubt mir's. Ihr kommt nie her. Wer fragt, kommt weiter. Frage ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und der fromme Mensch hat das häufig vergessen. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, wo ihr steht in diesem Sinne. Ich möchte euch gerade ein bisschen provozieren. Wirklich ist mir wichtig. Wenn du die letzten 6, 7, 8 Monate nie mehr Fragen gestellt hast, das ist noch nicht so lange, der hat auch jahrzehntelang keine Fragen mehr gestellt. Stell Fragen. Frag den Herr. Frag die Leiter, die du einen hast, dass er dich auf den Herr herweist. Fragend. Fragend. Und fragend nicht, wie sehe ich aus und was passt bei mir noch nicht ganz äusserlich, sondern, ich sage es Bruder, sondern, was ist mein Weg? Was ist dran, für das ich weiterkomme? Wo soll ich mich einsetzen in andere Menschenleben? Der David stellt Königstumsfragen. He? Er stellt Fragen, um das Reich Gottes, sein Königtum, weiterzubringen. Er stellt nicht Fragen für seine Persönlichkeit, dass er ein bisschen besser dasteht. Das war nie sein Ziel, sondern sein Ziel war immer, Herr, was ist dein Weg? Und der Weg vom Herrn hat immer mit diesen anderen Menschen zu tun. Und der David hat das perfekt vorgelegt mit diesen 600 Männern. Und die kommen ja ganz am Anfang hier von seinem Königtum vor. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesid, Abigail, der David. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten von Hebron. Das waren die 600 Eier, die er mitgenommen hat, da, schweren Herzen und so weiter. Aber das sind richtige Kriegsgurken geworden zum Teil. Und das auf der Flucht. Vergessen, die hat er auf der Flucht gesammelt, hä? Für mich ist das eines der grössten Elemente von David grundsätzlich. Danach befragte David den Herrn. Und er fragt, wie es mir gut aussieht. Sehr detailliert. Sehr ausführlich. Und dann wird er auf Hebron geschickt. Hebron, zu dieser Zeit, eine der grössten Städte der Gegend, extrem gut erschlossen, ein absoluter Schlüssel. Ein absoluter Schlüsselort. Ich glaube, darum hat er auch dorthin geführt. Weil er schliesslich wollte das Einfluss gewinnen. Er wollte das Einfluss gewinnen. Das ist ein Ort, wo er sicher immer Zuschub und Nachschub und alles hat. Also an einem Ort her, wo er entsprechende Möglichkeiten gehabt. Er hat können. Sagt, ich will lieber ein bisschen auf einen Berg, wo ich ein bisschen ruhig alleine für mich habe. Er geht dort her, wo am meisten läuft. Um entsprechend Einfluss zu gewinnen. Hat er nicht gewusst, aber hat er auch angenommen. Der Herr hat gesagt, geh dorthin, also ist er gegangen. Oder? Und es ist schon interessant, wie er wirklich dorthin geht und dort dann entsprechend an diesem Ort zum König gesalbt wird. Und seine erste Amtshandlung, wie jetzt gut beschrieben, finde ich super. Ja, bescheiter entsprechend zu sagen, hört, das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht mit dem, was er 14 Jahre verfolgt hat. Interessant, he? Da gar nicht so viel mehr zu sagen, mir hat das so gut ausgeführt, dass es nicht nötig ist. Und nachher, Abner ist der Chef gsi, nicht der Ischboschet, nur so ein kleiner Hinweis. Das hat er vielleicht gemerkt, mir hat es so gut gesagt. Der Abner ist der Chef gsi, nicht der Ischboschet. Sicherlich war der Ischboschet tatsächlich ein Weichheit gsi, wie genau gewusst, und das passiert dann auch. Und jetzt kommt der Nächste, wo der Abner nicht mehr rum war, ist dem einfach alle Mut entgangen und der Christus ist geflickt gewesen. Der Abner war der Chef und hat gesagt, okay, also, wir brauchen einen König. Er hat das mit dem David, denke ich, schon gewusst. Er hat es zumindest später definitiv gewusst. Und hat gewusst, der David soll König werden. Ich bin nicht ganz sicher, dass er checkt am Anfang und zwischen dem, das hier ist, und dem, der nächstes Mal kommt, sind 7,5 Jahre. Das ist relativ lange Zeit, das ist wichtig. Und es kann auch sein, dass der Abner aufgrund von seiner Treue gegenüber seinem Cousin natürlich auch entsprechend gefunden hat, jetzt, also, oder? Also, dem Saul sein Erbe tun wir jetzt schon noch ein bisschen ehren. Und jetzt machen wir einfach logisch den Sohn vom Vater zum König. Logische Schlüsse sind manchmal falsch. Very obviously war es nicht der Plan Gottes gewesen. Ganz klar nicht. Also ist auch klar gewesen, dass der Projekt keine Chance hat zu bestehen. Und so wie es aussieht, ist es fast 5 Jahre oder mehr als 5 Jahre gegangen, wo Israel ohne König war und der Abner als Feldhauptmann eigentlich der Kommandant war. Und nachher hat er die Spojet eingesetzt und 2 Jahre später war Schicht im Schach und fertig. Da kommt der nächste Mal, oder? Und es hat nachher grundsätzlich einen Krieg gegeben zwischen Israel und Juda. Der Bruderkrieg war etwas, wo... Wie es mir sagt, das ist etwas, was ich nicht so nachvollziehen kann. Grundsätzlich. Ich bin schon ein Kampfsau, wenn es um gewisse Sachen geht, aber das geht mir nicht rein. Das funktioniert nicht so ganz für mich. Genau. Und nachher gibt es den Krieg. Und das mit diesen Wettkämpfen, das war relativ typisch für damals. Und zwar hat man nicht unnötiges Blut vergießen. Saul und Goliath. David und Goliath war das Gleiche. Dort ist es darum gegangen, dass die 2 Champions vom Land kämpfen und der Champion, der gewinnt, gewinnt den Sieg für das ganze Land. Und das ganze Heer wird verschont. Kriegstaktisch sinnvoll. Absolut. Warum solltest du x 100 Leute umbringen, die gute Krieger sind, wenn du mit einem Kampf zwischen 2 Männern kannst den Sieg ausmachen und dann sagen, okay, jetzt müsst ihr wechseln. So ist es gegangen. Und darum haben sie gefunden, mit diesen 12 und die 12, je 12, die haben kurzerhand einfach, das war immer ein Standoff gewesen, oder? Ein tödlicher Standoff, beide sind immer gestorben, oder? Und dann, dann haben sie ihn richtig aufs Bett gegeben. Es war ein harter Kampf gewesen. Und eben, jetzt wäre ich wieder vom Karten, nicht man die noch einmal einblenden. Dann können wir mal schauen, wie das aussieht, weil das ist mir noch etwas, was mir wichtig ist. Dort bei Gibeon ist gekämpft worden, und ihr seht, da der Maßstab, der David von Hebron, etwa 25 km, und der Abner kommt von Manahim oben runter, da kann man fast rechnen, zwischen 80 und 100 km. Eine wahnsinnige Distanz. Und dann dort treffen sie aufeinander, es ist vielleicht auch gut gewesen, sie können erholen, sie die Jungen noch miteinander gekämpft haben, bevor sie einander aufs Bett gegeben haben. Völlig unmöglich. Und dort gibt es dann wirklich ein Geschlecht und dann gibt es einen Kampf. Und, wie es hätte müssen kommen, Juda gewinnt. Es ist wichtig, der David hat immer gewonnen. Der David hat jede Schlacht gewonnen, die er gemacht hat. Jede. Könnt ihr euch jetzt so darauf vorbereiten, der David wird jede Schlacht gewinnen. Dort, wo er nicht gewonnen hat, war eine andere Sache. Er hat jede Schlacht gewonnen. Immer. Warum? David aber fragte den Herrn. Das war der Schlüssel. Er hat immer gefragt. Und dann kommt es dort dazu. Und dann eben verliert Israel. Und dann gibt es die drei Neffen von David. Joab, Abishai und Asael, die drei. 2 davon werden noch manches Jahr vorkommen. Und zwar ausführlich und gut. Abishai kommt gar nicht in schlechter Licht. Joab 2-mal kurz. Und Asael hat nur einen kurzen Auftritt. Und ich habe einen interessanten Kommentar gefunden, einer der Dinge, Sturheit kann gut sein, aber sie kann auch tödlich sein. Sturheit kann tödlich sein. Und das ist das, was Asael passiert. Weil er hat gewusst, im Kampf gegen Abner hat er keine Chance. Er ist einfach schnell gewesen, durch das hat er informieren können. Aber er hat gewusst, wenn es ums Kämpfen geht, ich muss nicht gegen Abner probieren, ich habe keine Chance. Und darum ist der Abner auch gegangen weg und schau, dass du irgendeinen anderen verwirrst und er geht wieder. Und er ist zu stur. Er ist zu stur und kann nicht kehren. Und das war sein Ende. Und es ist interessant, dass mir jetzt schon angetönt, ich will das wirklich betonen, der Abner hat genau gewusst, wenn ich jetzt dem Asael etwas mache, habe ich echt Ärger am Hals. Wie kann ich, und das ist interessant, wie das dort steht. Vers 2, er sprach ab, nachher sagt, lass ab von mir, warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Oder? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab? Oder? Genau gewusst, wenn ich dir etwas mache, dann habe ich ultimativen Ärger mit dem Feldherr von David. Und ich glaube, er hat schon gewusst, wie es aussieht mit dem Feldherr von David. Und er hat gewusst, den Ärger will ich nicht, aber der Asael lässt nicht. Und schlussendlich passiert genau, wie mir gesagt habe, das muss ich nicht wiederholen, alle sterben von denen. Aufgrund von gewissen Konsequenzen, früher oder später. Und dann jagen sie einander nach und irgendwann sagt der Abner, komm, jetzt hören wir doch einfach auf. Ist doch eine Dummheit, oder? Und dann sagt er, das ist interessant, das ist vielleicht eine Übersetzung, Joab sprach, so wahr Gott, er hätte uns das nicht gesagt, so hätte sich das Volk erst am Morgen zurückgezogen, ein Irr von seinem Bruder. Ich habe so verstanden, wenn du nichts gesagt hättest, ich werde bis am Morgen früh nachgesäckelt, werde ich umgebracht. Manchmal ist es ein schwierig, ja, ich bin schon hin und her gegangen mit den Übersetzungen. Wir haben das letzte Mal von einem der Psalmen, es ist überhaupt nicht gleich. Der Joab wäre nachher die ganze Nacht. Und ich bin überzeugt, er hat noch deutlich mehr verwünscht. Weil er ist ganz klar auf der Siegerseite gewesen. Ganz, ganz klar. Aber er hört auf und er lässt. Und das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Er lässt. Lass Posuna blasen und er ist fertig, aber dann catchen sie manches Jahr hin und her, bis es endlich so weit kommt von dem her, oder? Und es ist jetzt interessant, das haben wir krass durch, was die Männer gemacht haben. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht durchs Jordantal und gingen über den Jordan und zogen durchs ganze Bitron und kamen nach Manaim. 100 Kilometer, jetzt muss ich die Karte noch einmal haben. 100 Kilometer! Ein Hunderter haben sie gemacht. Ein 100 Kilometer Marsch haben sie gemacht. Im Anschluss zu diesem Krieg. Hey, das ist abartig. Das ist abartig. Joschi weiss, von was wir reden. Hat mir jemand anderes. Ich will niemanden beleidigen. Es ist ein anderer Lefty hier. Ich glaube es nicht. Ein Hunderter, oder? Nach dem Schlägeln. 100 Kilometer ist er geflüchtet. Hey, auf Manaim. Der Joab hat umgekehrt und hat nur, gut, das ist nachher, hat vielleicht etwa 30, 40 Kilometer gehabt. Einfach, ich merke, es ist irgendwo noch ein bisschen wichtig, dass wir auch ein bisschen ein Bild bekommen, was die Männer damals wirklich geleistet haben und die Frauen, wie sie umhergezogen sind. Das ist nicht eine Sabbatreise gewesen. Eine Sabbatreise ist 1 Kilometer. Das ist auch kein Spaziergang gewesen. Die haben nicht so bequeme Schuhe gehabt wie mir, die ein bisschen federn. Hey, 100 Kilometer! Was die Leute damals geleistet haben. Ist vielleicht speziell, einfach, ich merke, das Alte Testament ist schon interessant. Ich liebe das Alte Testament, aber gewisse Sachen drin sind schon noch ein bisschen krass. Die Serie, die mir angesprochen hat, von David, die ist schon, die könntest du absolut locker verfilmen und das wäre so 300-mässig etwas, was den Leuten gefallen würde. Und 300 übrigens, der Titel 300 hat keinen Zufall. Ich bin überzeugt, das ist biblisch inspiriert. Warum es 300 heisst. Weil der Abishai hat einmal auf einmal 300 erschlagen. Da kommt nicht von nichts in einem, einfach nur so ein kleiner Beweis. Die Bibel hat ganz viel inspiriert. Viel mehr, als wir denken. Und so schlägeln sie nachher. Und der David ist König und macht einfach das, was ihm der Herr sagt und mag noch einmal 7,5 Jahre warten, bis er über ganz Israel König wird. Ich finde das wirklich extrem beeindruckend, mit was für einer Treue der Mann läuft, über die Menge Jahre, bis er schlussendlich die Aufgabe, die ihm zugesagt worden ist, anfängt. Es ist ja nicht fertig, er ist dann 33 Jahre lang König. Und über die 33 Jahre lang werden wir einiges noch erzählen haben. Glaubt mir, es gibt einen Haufen interessante Episoden im Leben von Davids Geschichte. Und wir sind jetzt offen, so weit, dass er David König ist über Juda. Und wie ist er hergekommen? David aber fragte den Herrn. David aber fragte den Herrn. Und von mir ist, ich könnte alles andere vergessen, einfach das nicht. Fragt der Herr. Fragt der Herr. Wo der Herr soll, wo der Dürre soll, das soll machen. Fragt er nicht select automatmässig, was er jetzt genau machen sollte als Hausaufgabe und als Beruf und weiss nicht was, sondern also fragt nach, was er für einen Dienst hat für ihn. Um das geht es. Fragt der Herr, was er für eine Aufgabe für ihn hat und wie er ihn zurüsten für die Aufgabe. Um das geht es. Dann ist nicht mehr alles blau. Sondern es bekommt genau die Regenfolge, wo es darum geht. Und ich wünsche mir, dass wir alles richtig bunte Menschen werden. Weil wir können hören, und können hören und können Fragen stellen. Amen.